Automatenberechenbarkeit und Logik. Das zeigt eben Querverbindungen zwischen diesen drei Gebieten auf. Und wir fangen heute an mit was Negativem, dass etwas nicht geht. Und nächstes Mal kommt was Positives, dass etwas geht mit Hilfe von Automaten. Und heute geht es über die Unvollständigkeit der Arithmetik. Grob gesprochen, es gibt kein Beweissystem für die Arithmetik, aus dem man alle wahren Formeln ableiten kann. Und das Ganze geht zurück auf einen Aufsatz von Kurt Gödel über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica unverwandter Systeme. Und worum geht's da drin? Da geht's um ein ganz spezifisches Beweissystem, Principia Mathematica. Das wurde von Russell und Whitehead in den 1900er Jahren entwickelt und war eben die Antwort auf die damals beginnende Logisierung und Formalisierung der Mathematik. Und die hatte mit Boole begonnen, mit der Aussagenlogik etwa 1850, und dann hat sich fortgesetzt mit Herrn Frege. Er hat die Prädikatenlogik mit den Allquantoren und Existenzquantoren eingeführt. Und dann hat er da dicke Bücher drüber geschrieben, und am Ende, als das letzte Buch fertig war, kriegt er einen Brief von Herrn Russell, der sagt, Ihr System ist aber leider widersprüchlich. Und das hat den Frege ziemlich mitgenommen. Und dann hat aber Russell gedacht, naja, jetzt habe ich zwar gezeigt, dass das beim Herrn Frege widersprüchlich ist, jetzt müsste ich aber selbst was Besseres erfinden. Und das ist eben diese Principia Mathematica von Russell und Whitehead. Und dann war natürlich die Frage, wie sieht es denn da mit der Korrektheit und Vollständigkeit aus? Kann man also nur wahre Sätze ableiten und kann man alle wahren Sätze ableiten? Und dann gab es einen ersten Aufsatz von Kurt Gödel, der hat gezeigt, dass wenn man nur die Prädikatenlogik nimmt, also wirklich nur die üblichen logischen Bezeichner und oder nicht Quantoren, und das ist alles, was man hat, dann gibt es dafür ein vollständiges System. Aber jetzt, die Principia Mathematica hat mehr, die Principia Mathematica hat auch noch Zahlen, natürliche Zahlen. Und wenn man das dazu tut, dann kriegt man ein Problem. Und das ist genau die Arithmetik, also eben die übliche Logik plus Zahlen plus natürliche Zahlen oder ganze Zahlen, je nachdem, wie man das gerne möchte. Und hier die Lebensdaten von Herrn Gödel, der noch in der KUK-Monarchie in Brünn geboren wurde und dann in Princeton am Institute of Advanced Study starb. Und der Herr Gödel ist der Linke auf dem Bild, und der rechts davon ist nicht der Gärtner, sondern das ist der Herr Einstein, der sich gerne leger gab. Und ja, der Tod von Gödel ist ein bisschen traurig. Er hat dann nämlich die Nahrungsaufnahme verweigert, weil er paranoid war und gedacht hatte, man wollte ihn vergiften. Ne? Leere Folie? Komisch. Na gut, weiß nicht genau, warum da eine leere Folie ist. Also, es geht um Arithmetik. Jetzt müssen wir genauer sagen, was ist Arithmetik? Arithmetische Formeln sehen wie folgt aus. Wir haben wie üblich Variablen, x, y, z und sonst so weiter. Man hat Zahlen, ganze Zahlen, wie sagen wir, natürliche Zahlen. V steht für Variablen, N für Zahlen. Und dann hat man Terme, das sind also Dinge, die zu Zahlen auswerten. Es kann da sein eine Variable, es kann sein eine natürliche Zahl, es kann sein die Summe von zwei Termen und es kann sein das Produkt von zwei Termen. Das sind also die Basisrechenarten, die wir hier benutzen dürfen. Und dann gibt es die Formeln, die eben Aussagen treffen. Und da, wie sehen Formeln aus? Formeln können Gleichheiten sein zwischen zwei Termen, Negationen von Formeln, Konjunktionen von Formeln, Disjunktionen von Formeln und Existenzquantor. Es gibt ein X, sodass eine Formel gilt. Das ist also die übliche, uns geläufige Syntax für arithmetische Formeln. Und den Allquantor, den betrachten wir einfach nur als eine Abkürzung für nicht, es gibt nicht. Und dann gibt es den Begriff der gebundenen und freien Vorkommen einer Variable. Und wir nennen eben eine Variable, wir sagen, dass eine Variable in der Formel gebunden vorkommt, wenn sie in einer Teilformel vorkommt, wenn also x, wenn wir eine Teilformel von der Gesamtformel f haben, die so aussieht, und dieses x kommt in f' vor, dann sagen wir, in f' ist eben x gebunden, weil es unterhalb eines Existenzquantors vorkommt. Und ein Vorkommen einer Variable ist eben frei, wenn es nicht gebunden ist, das heißt, wenn sie eben nicht unterhalb einem Existenzquantor vorkommt, der genau diese Variable x erwähnt. Und jetzt brauchen wir eine Substitutionsnotation. Wenn ich eine Formel habe, in der bestimmte Variablen frei vorkommen, dann kann ich das auch so schreiben, f von x1 bis xk, und damit drücke ich eben aus, dass die Formel f, dass in der die Variablen x1 bis xk frei vorkommen, ich schreibe jetzt höchstens x1 bis xk, das heißt eben, es kommen keine weiteren freien Variablen vor. Das ist eine Obermenge derer, die frei sind in der Formel. Und dann benutze ich die Notation, um Substitution zu erklären. Was bedeutet das, dass ich in eine Formel Zahlen einsetze für freie Variablen? Das heißt, wenn ich jetzt hier n1 bis nk, also k Zahlen habe, und ich habe eine Formel mit k freien Variablen die Formel ist wieder oben, diese Notation hier, das ist gerade die Notation, die ausdrückt, dass ich für die Variablen x1 bis xk die Zahlen n1 bis nk eingesetzt habe. Das ist also die Substitution von Zahlen für freie Vorkommen von Variablen. Beispiel, wenn Sie diese Formel hier haben, die Formel fx von xy, die eben die Form hier links ist, rechts ist, wobei hier sich auch zeigt, es kommt wirklich auf das Vorkommen drauf an, einer Variablen, ob das Vorkommen frei oder gebunden ist. Hier dieses x ist frei, weil es nicht unter einem Existenzquantor steht. Dieses x hier ist gebunden, weil es unter einem Existenzquantor steht. Und die Notation hier heißt eben, dass ich die Zahlen n1 bis nk für die freien Vorkommnisse einsetze. Und das jetzt an einem Beispiel, wenn ich jetzt schreibe f von 5, 7, dann heißt es eben, dass ich das x durch 5 und das y durch 7 ersetzt habe, aber eben dieses x war ein gebundenes x, das heißt, das ist nicht ersetzt worden, sondern nur die freien Vorkommen sind ersetzt worden. Und die Notation brauche ich, um dann im Endeffekt zu erklären, was wahre Formeln sind. Aber von wahren Formeln kann man nur dann reden, wenn die keine freien Variablen mehr enthalten. Und das nennt man Sätze. Also im Unterschied zur Mathematik, wenn ich Satz schreibe, meine ich, das ist wirklich ein wahrer Satz. Wenn ich hier Satz sage, dann heißt das nur, es ist eine Formel ohne freie Variable. Das bedeutet nicht automatisch, dass das Ding auch wahr ist. Hier sind zwei Sätze und die sind beide wahr natürlich, dass es x und y gibt, sodass x gleich y ist, und das andere ist irgendwie eine triviale Variation. Das ist, weiß ich nicht genau, warum ich beide Formeln da drauf habe. Das sind also Sätze, weil eben keine freien Variablen mehr drin vorkommen, also keine ungebundenen Variablen. Und mit S bezeichnen wir jetzt die Menge der arithmetischen Sätze. Und jetzt kann ich die Menge der wahren Sätze auszeichnen, einfach rekursiv definieren. Und diese Menge nennen wir W. Und die gehe ich einfach über die Syntax, gehe ich rekursiv drüber. Und wenn ich jetzt wissen will, ob eine Gleichheit in der Menge der wahren Sätze ist. Das ist genau dann der Fall, wenn beide Terme T1 und T2 denselben Wert haben. Das heißt, das macht natürlich nur Sinn, wenn die Terme keine freien Variablen mehr, gar keine Variablen mehr enthalten, denn sonst kann ich sie ja nicht auswerten, also sonst kriege ich keine Zahl raus und dann kann ich sie auch nicht vergleichen. Das heißt, hier bei der Definition nehme ich schon implizit an, dass da dass es Sätze sind, und das heißt natürlich bei einer Gleichheit, wenn es ein Satz ist, dann kommen keine freien Variablen drin vor und dann kommen überhaupt keine Variablen drin vor, weil eine Gleichheit ja keine Quantoren mehr enthält. T1 und T2 sind ja einfach nur noch Terme. Das heißt, die Gleichheit kann ich ganz simpel rausfinden, ob zwei Terme ohne freie Variablen, ohne Variablen gleich sind, indem ich sie einfach auswerte. Wann sage ich, dass die Negation eine wahre Formel ist? Genau dann, wenn die unnegierte Formel nicht wahr ist. Wann ist eine Konjunktion eine wahre Formel? Nun, wenn beide Formeln wahr sind. Das ist einfach per Definition. Wann ist eine Disjunktion eine wahre Formel? Nun, wenn einer von den beiden Teilen eine wahre Formel ist. Wann ist der Existenzquantor, also die Formel, es gibt ein XF von X, wann ist die eine wahre Formel? Nun, wenn es eben eine natürliche Zahl gibt, sodass, wenn ich die natürliche Zahl für diese gebundene Variable einsetze, dann kriege ich wieder eine wahre Formel. Das ist genau der Punkt, an dem wir diese Substitutionsnotation brauchen, um überhaupt die wahren Formeln zu definieren. Und das müsste es eigentlich auch schon sein. Damit haben wir eine eindeutige Definition, welche Formeln wahr sind. Das ist natürlich nichts Berechenbares, ob eine Formel wahr ist, denn dann müssten Sie ja, hier hätten Sie ein Problem, dann müssten Sie gucken, ob es eine natürliche Zahl gibt, sodass, wenn Sie die rein substituieren, dass die Formel wahr gibt. Und das ist erstmal naiv gesehen, ist das kein berechenbarer Suchprozess, und wir werden eben später auch sehen, dass die Menge der wahren Sätze nicht entscheidbar ist, sogar noch schlimmer. Kleines Faktum, für jeden Satz gilt, dass entweder der Satz wahr ist oder dass die Negation des Satzes wahr ist. Warum? Das liegt einfach hier an dieser Klausel hier. Denn entweder ist die Formel in W drin, okay, ja, dann ist sie in W drin, oder sie ist nicht, wenn wir das haben, machen wir ein paar Fallunterscheidung. Erster Fall, F ist in W, und dann, klar, dann gilt natürlich, dass F in W ist oder irgendwas anderes. Zweiter Fall, F ist nicht Element W, aber dann sagt uns dies hier, dass nicht F in W drin sein muss. Das ist also gerade der andere Fall. Das ist also keine sehr tiefsinnige Beobachtung. Entweder ist der Satz drin oder die Negation des Satzes ist wahr. Und warum habe ich auf Sätze die ganze Zeit mich spezialisiert? Weil Formeln mit freien Variablen, denen kann man nicht eindeutig einen Wahrheitswert zuordnen. Hier diese Formel, es gibt ein X, sodass X plus X gleich Y ist. Die Formel ist weder wahr noch falsch, das hängt natürlich von dem Wert von Y ab. Wenn Y zum Beispiel 3 ist, dann ist die Formel falsch, und wenn Y 2 ist, dann ist die Formel wahr. Das heißt, das macht einfach keinen Sinn, für Formen mit freien Variablen einen Wahrheitsbegriff zu definieren. Der ist sinnvollerweise nur auf Sätzen, also Formeln für ohne freie Variablen definierbar. Gut. Ja, genau. Kurze Hinführung dazu. Und zwar, Formeln können jetzt Relationen und Funktionen repräsentieren. Und das ist ein Kerngedanke dieses Zusammenhangs zwischen Logik und Berechenbarkeit. Also, Formeln können Relationen repräsentieren. Beispiel, diese Formel hier, es gibt ein Z, sodass x plus y plus z plus 1, Entschuldigung, falsch, x ist gleich y plus z plus 1, die nennen wir mal Phi von den beiden freien Variablen, nämlich x und y. Das ist eine Relation zwischen x und y. Das heißt, bestimmte x und y, wenn ich die einsetze, dann ist die Formel wahr. Und wenn ich andere einsetze, ist sie nicht wahr. Diese Formel repräsentiert welche Relation? Und zwar eine Relation zwischen x und y, die Sie alle gut kennen. Ja? X größer y, genau. Das ist die Formel wird nämlich genau dann wahr, wenn Sie einen x einsetzen und einen y, sodass x echt größer ist als y. Dann gibt es eben gerade noch ein z, sodass Sie y noch ein z und noch eine 1 drauf addieren können und das x erreichen. Das ist also die erste Idee, dass eine Formel eine Relation zwischen freien Variablen repräsentieren kann. Wie kann eine Formel eine Funktion repräsentieren? Nun, da benutzen wir eine der Variablen als Platzhalter für das Ergebnis der Funktion. Also Formeln können Funktionen repräsentieren. Beispiel, es gibt ein R, sodass R kleiner x2 und x1 gleich y mal x2 plus R. Wobei ich hier schon benutzt habe, dieses kleiner Zeichen, und das ist nichts anderes als eine Abkürzung für diese Formel. Denn in unserer Basislogik haben wir ja kein kleiner Zeichen, aber wir können das kleiner Zeichen eben simulieren mit Hilfe dieser Formel Phi. Jetzt nehmen wir die Formel hier mal Psi, und die ist eine Formel von drei Variablen, x1, x2 und y. Und y soll hier als die Ausgabe betrachtet werden der Funktion und x als die Eingabe der Funktion. Und ich behaupte das, oder ja, das ist die Frage, das repräsentiert nämlich eine bestimmte Funktion, repräsentiert y gleich was? Eine Funktion von x1 und x2. Welche Funktion? Falls ich mich nicht vertan habe. Nö. Na, Sie schon wieder. Diff, wie man das in der Informatik auch gerne nennt. Genau, also Division und noch dann Floor davon. Das ist genau das, was das ist. X1, ich schreibe es mal hier mit der Diff-Notation X. Also Y ist gerade X1, Diff X2. Wieso? Das ist gerade der Punkt, wenn Sie jetzt für das Y hier x1 diff x2 einsetzen, naja, jetzt multiplizieren wir mit x2, dann kommt ungefähr irgendwie der x1 raus, und aber eben nicht so ganz, weil ja noch dieser Rest fehlt, den müssen wir dann noch drauf addieren. Das heißt, das R, es steht gerade für den Rest. Es gibt also einen Rest, der kleiner ist als der Nenner des x2, sodass eben der Zähler mal dem Ergebnis der Division du multiplizierst mit dem Nenner, dass gerade, dass man noch den Rest drauf addieren muss, um zu dem x1 zu kommen. Das heißt, wir können auch auf diese Art Funktionen repräsentieren, die freie Variable, die Form hat eben eine freie Variable, die das Ergebnis der Repräsentation, das Ergebnis der Funktion repräsentiert. Ja, das ist also der Grundansatz, dass Sie komplexere Funktionen, die gar nicht in Ihrem Repertoire drin sind oder komplexere Relationen, dass Sie die trotzdem mit Hilfe der Formeln darstellen können. Und hier haben wir eben zwei Beispiele gesehen. Wir haben kein kleiner in unserer Formelsprache, aber wir können das kleiner simulieren mit Hilfe dieses Existenzquantors. Genauso, wir haben eben keinen Diff-Operator in unserer Termsprache, aber wir können den Diff-Operator simulieren mit Hilfe dieser komplizierten Formel Psi. Und diese Idee führt eben zu dieser Definition, dass man Funktionen repräsentieren kann mit Formeln. Das nenne ich dann arithmetisch repräsentieren. Das heißt, eine partielle Funktion von k Argumenten ist arithmetisch repräsentierbar, wenn es eine Formel gibt, die eben k plus 1 freie Variablen enthält, wo gerade das die k-Variablen die Argumente sind, das y das Ergebnis, sodass eben gilt, die Funktion angewandt auf diese auf k-natürliche Zahlen liefert ein bestimmtes Ergebnis m, genau dann, wenn ich diese Werte in die Formel einsetze, ich eine wahre Formel erhalte. Dass also die Formel sich genauso verhält wie die Funktion, wenn ich die entsprechenden Argument- und Resultatwerte in die Formel einsetze. Dann kriege ich eben genau dann eine wahre Formel, wenn die Funktion gerade das Ergebnis liefert, was ich für die Variable y eingesetzt habe. Und damit haben wir jetzt eine ganz klare Brücke geschlagen zwischen berechenbaren oder Berechenbarkeit, also jedenfalls Funktionen und dann natürlich berechenbaren Funktionen und arithmetisch Repräsentierbarkeit. Und jetzt kommt eigentlich die Kernaussage schon, nämlich dass jede while berechenbare Funktion arithmetisch repräsentierbar ist. Und das ist erstmal etwas verblüffend, dass Sie alles das, was Sie mit einem Programm beschreiben können, auch mit einer Formel aus unserer doch sehr beschränkten Sprache der Arithmetik aufschreiben können. Und zwar repräsentierbar in genau diesem Sinne, wie es hier oben definiert ist. Und das möchte ich doch ein bisschen genauer ausführen. Und dazu gehe ich auf eine getrennte Folie. Das heißt, ich muss im Prinzip auch wieder im Prinzip einen Compiler, einen Übersetzer von While-Programmen in Formeln, sodass eben das Ausgangs-While-Programm sich so das berechnete bestimmte Funktion und die Formel, die ich daraus gewinne, das repräsentiert dann arithmetisch diese Funktion im Sinne der Definition da oben. Gucken wir mal an, ob das geht. Das heißt, wir wollen jetzt eine Abbildung definieren von einem While-Programm. P, und das hat, wie üblich benutzt, das bestimmte Register. Und da schreibe ich jetzt P von x1 bis xk. Entschuldigung, x0 natürlich. X0 bis xk, das heißt, es benutzt eben die Register 0 bis k. Und das soll abgebildet werden auf eine Formel f p. Das heißt, die zu p gehörige Formel. Und die hat jetzt aber doppelt so viele Argumente. Warum? Weil die Formel nämlich das Verhalten des Programms charakterisiert, wenn es mit bestimmten Eingaben bestimmte Ausgaben produziert. Das heißt, es braucht eben jetzt die Variablen x0 bis xk und dann noch Variablen y0 bis yk, wobei die ersteren eben die Startwerte sind, mit denen das Programm losläuft, und die letzteren, die Y1 bis Y0 bis YK, sind die Endwerte in den Registern 0 bis K. Also die Abbildung, so dass, was gilt? Für alle Werte M0 bis MK, die natürlichen Zahlen, das sind also meine Startwerte. Wenn ich die jetzt einsetze in das Programm und das Programm terminiert mit bestimmten Werten in den Registern, wenn ich die dann jetzt wieder nehme und in die Ys einsetze, dann muss eine Variable vorkommen. M0, und das nächsten wir N0 bis NK, die sollen auch aus den natürlichen Zahlen sein. Und das eine sind eben die Werte am Anfang, das andere die Werte am Ende. Und für all solche Werte muss gelten, dass P, wenn ich das starte, das Programm mit den Werten M0 bis MK, und das terminiert mit x0 gleich n0, x1 gleich n1 und so weiter. Also am Ende stehen gerade die Werte n0 bis nk in den Registern. Das soll genau dann der Fall sein, wenn die Formel fp mit hier den m-Werten m0 bis mk und dann den n0 bis NK, wenn das eine wahre Formel ist. Das heißt, die Formel repräsentiert gerade die Transformation, die das Programm, sozusagen die Semantik des Programms von Anfangswert auf Endwerte. Wenn ich die in die Formel einsetze, dann sagt die Formel ja, ich bin wahr. Das heißt, ich repräsentiere eben gerade das ein Ausgabeverhalten des Programms, was der Startpunkt war. Und der Beweis ist, wie immer, es muss eine Induktion sein über die Form des Programms. Und das ist im Prinzip, kann man auch sagen, sie machen gleichzeitig einen Beweis und konstruieren die Übersetzung. Wir sagen halt für jeden der syntaktischen Fälle sagen wir, wie die Übersetzung auszusehen hat. Und wir sagen auch nur, was das Ergebnis ist, wie die Formel aussieht. Wir beweisen nicht wirklich, dass es genau dieses Verhalten hier hat. Das ist sozusagen wieder dem scharfen Hinsehen überlassen. Das ist natürlich einfach, weil das sehr technisch wäre, nicht weil es intellektuell schwierig ist. Also Beweis mit Induktion über P, über die Form von dem Programm. Und gucken wir uns erstmal einen ganz einfachen Fall an, wenn das Programm einfach die Inkrementierung einer Variablen wäre, der Variablen xi, also ich glaube eine der Basisinstruktionen oder Basiskommandos ist xi wird der Wert von xj plus n zugewiesen. Das ist eine der beiden Basisinstruktionen in unseren While-Programmen. Und was mache ich dann daraus? Das wird jetzt abgebildet auf die Formel fp. Und was sagt die? Die muss jetzt eben gerade einfach nur sagen, wie sich die Variablen ändern. Augenblick. Und ich schreibe das fp gleich mal mit den Argumenten, die es implizit hat. Das heißt, es ist eben fp. Und jetzt schreibe ich nicht immer x0 bis xk, sondern ich mache so eine Kurznotation, indem ich schreibe xk und dann so ein Querstrich, wie so ein Vektor der Länge k plus 1 eben von 0 bis k. Und das andere ist yk. Und wie sieht die Formel aus? Naja, die Formel sagt einfach, dass die Variable i sich geändert hat. Die sagt also, XI ist, Entschuldigung, nicht XI, sondern YI, der Wert nachher. Die Ys repräsentieren ja den Wert danach. Und der Wert danach von der Variable, von dem Register I, ist gerade der Wert vorher des Registers J plus N. Das heißt, das ist jetzt eine Teilformel einer arithmetischen Formel, die gerade sagt, wie sich das Register I verhalten hat. Und dann sage ich noch, für alle anderen Register, die also nicht den Index I haben, für alle R ungleich I, sage ich dann, dass Y R identisch ist mit XR, weil sich die nämlich nicht geändert haben. Und dieses große Und mit dem Index ist natürlich wieder nur eine Kurzschreibweise. In Wirklichkeit steht da eine längliche Konjunktion von vielen einzelnen Gleichungen. Aber das ist natürlich nur eine endliche Konjunktion mit einer fixen Anzahl von Bestandteilen. Warum? Weil wir natürlich die Anzahl der Register kennen. Die ist von Anfang an fix in unserer Übersetzung. Das sind eben gerade diese K-Register, K plus 1. Insofern ist es jetzt, die Größe der Formel hängt jetzt nicht mehr davon ab, von irgendwas ab, sondern das ist ganz fix mit dem Startprogramm gegeben, was ich eben übersetze in eine Formel. Dann gucken wir uns noch das Semikolon an. Wenn also unser Programm P wäre gerade eine Hintereinanderausführung, nämlich von Q Semikolon R, dann übersetze ich Q und R in Formeln und packe die beiden zusammen. Denn das Ein-Ausgabeverhalten setzt sich jetzt gerade durch die Komposition oder die Verknüpfung der beiden Formeln ausdrücken. Das heißt, das hier wird jetzt abgebildet auf die Formel FP von natürlich wieder das gleiche XK und YK. Und wie sieht die Formel aus? Die sagt einfach, wenn ich zwei Programme hintereinander ausführe und ich terminiere in irgendeinem Endzustand, dann muss es einen Zwischenzustand gegeben haben nach der Ausführung des ersten. Das heißt, es gibt eine Reihe von Werten, die gerade in den Registern X0 bis XK standen, nach dem Ende von Q und vor dem Anfang von R. Nennen wir die mal ZK. Ich benutze jetzt also auch wieder diese Schreibweise, Kurzschreibweise, dass ich eben eine fixe Anzahl von Variablen, da schreibe ich einfach nur so eine Vektornotation. Ja, und jetzt einfach muss die Formel FQ gelten von den Anfangsvariablen, die wir haben. Das sind die XK, also hier oben die, und dem Zwischenergebnis, den ZK. Und dann muss man, wenn man in den ZKs startet, dann muss man zu dem Endergebnis Y kommen, mithilfe der Ausführung des zweiten Teilprogramms des Rs. Also die Formel von R muss wahr sein, wenn ich eben hier auch als Anfang die ZK einsetze und als Ende des YK von hier oben. Das ist einfach die logische Äquivalenz davon, was Hintereinanderausführung bedeutet, dass eben die beiden Teile ausgeführt werden, in der Mitte eben dieser Zustand entsteht, der das Ende von dem einen und der Anfang des neuen bedeutet. Das ist alles nicht sonderlich ungewöhnlich. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, und das ist schon zu erwarten, wenn man die While-Schleife übersetzt. Wie macht man das? Und an der Stelle werde ich jetzt nicht in die technischen Details reingehen, sondern versuchen, Ihnen nur die Intuition zu vermitteln. Also sei jetzt unser Programm P von der Form while xi ungleich 0. So sehen die ja aus, die While-Programme. Do und dann kommt irgendein Programm Q. Und das wird jetzt übersetzt auch wieder in eine Formel FP von XK, YK. Und wie sieht das Ding aus? Das Ding fängt an mit einem Existenzquantum. Es gibt einen Zeitpunkt T. Das heißt, wir stellen uns jetzt vor, wir reden ja immer nur über terminierende Ausführung. Die Formeln sagen ja, von der Eingabe terminiert das Programm mit der Ausgabe. Und das heißt, wenn ich eine While-Schleife habe, kann die nur terminiert haben, wenn es eben eine endliche Anzahl von Durchläufen gab. Und das ist das, wofür das T stand. Und dann muss es auch endlich viele Zwischenzustände gegeben haben der Variablen. Und das kommt als nächstes. Es muss dann eben gegeben haben, ich schreibe es jetzt mal hier etwas ausführlicher. Was haben wir? X0, 0 bis X0, T. Das sind die Zustände der Register 0, des Registers 0 zu den verschiedenen Zeitpunkten 0 bis T. Sie gucken schon skeptisch. Haben Sie auch jeden Grund für, aber mit Punkt, 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 mit einer Punkt-Punkt-Punkt-Notation ist das schon okay. Das heißt, es gibt eben so einen Zeitpunkt und es gibt eben Werte x0 bis also x00 bis x0t, die Inhalte des Registers 0 zu den ganzen Zeitpunkten von 0 bis t darstellen. Und natürlich muss es dann auch Registerinhalte 1 des Registers 1 geben und so weiter, bis irgendwann bis zum Register k, also xk zum Zeitpunkt 0 bis zu xk zum Zeitpunkt t. Und mit welcher Eigenschaft? Jetzt können wir versuchen, die alle zusammenzusuchen. Also am Anfang starte ich damit, dass die Registerinhalte gerade die Werte dieses Vektors sind. Das heißt, dass eben gerade die 0, 1 bis k zum Zeitpunkt 0 gerade diesen Vektor als Inhalt haben. Das schreibe ich jetzt auch mal wieder kurz. Das heißt, x k, das ist also ein k-Vektor der Länge k plus 1, aber das sind alles die Nuller-Komponenten, also zum Zeitpunkt 0. Dieser Vektor, der soll gerade mein Vektor xk von da oben sein, der hier oben reingekommen ist. Und am Ende soll die Variable xi 0 geworden sein, weil am Ende muss die Schleife stehen bleiben. Das heißt, das können wir auch mal, das kann man sogar sehr direkt hinschreiben, xj zum Zeitpunkt t ist 0. Was haben wir noch? Ach ja, und die Ausgabe zum Zeitpunkt t, oder genau gesagt, die Registerbelegung zum Zeitpunkt t, das soll gerade das sein, was diese Formel, was die Ausgabevariable in der Formel, die Belegung der Ausgabevariable in der Formel, das heißt, dann haben wir eben hier yk, aber zum Zeitpunkt t, diese Variablen, die sollen gerade, nicht y, Entschuldigung, das ist x. Ist gerade unser yk von hier oben. Und ja, jetzt müssen wir noch sagen, dass eben die Registerinhalte zum Zeitpunkt t und zum Zeitpunkt t plus 1 gerade durch eine Ausführung des Schleifenkörpers q miteinander in Beziehung zu setzen sind. Das heißt, für alle Zeitpunkte unterhalb von t, für alle j kleiner als t, gilt, dass die Schleifenvariable nicht 0 sein darf, weil sonst hätte die Schleife ja schon vorher aufgehört. Also muss die ite Variable zum Zeitpunkt t ungleich 0 sein und die Formel, die zum Schleifenkörper gehört, muss gerade jetzt die Variablen, ich schreibe es jetzt ausnahmsweise mal aus, eben die x0 zum Zeitpunkt j bis XK zum Zeitpunkt J und dann X0 zum Zeitpunkt J plus 1 bis X0, XK zum Zeitpunkt J plus 1. Das muss gerade die Formel ausdrücken, dass eben die Werte zum Zeitpunkt J und die Werte zum Zeitpunkt J plus 1 der Register 0 bis K gerade durch die Formel, die zu dem Programm Q ist, in Beziehung gesetzt werden oder anders gesagt, dass eben die Ausführung des Programms Q gerade den Vektor hier, den J-Vektor und den J plus 1 Vektor in Beziehung setzt. Ja? Nein, es geht also das XI, für XI müssen wir nur sagen, dass es nicht 0 ist, damit die Schleife eben nicht schon vorher abbricht. Und das andere sagt, dass alle Register sich, die Transformation der Registerinhalte aller Register von X0 bis XK sich gerade so verhält, wie es das Programm Q diktiert. Das heißt, das I hat da nichts zu sagen oder gesagt, dass das I ist natürlich insbesondere Teil dieses Vektors. Und ich sage nur, dass eben der Zeitpunkt J, die können diese X0 bis XK, können Sie mal lesen, als der Zustand des Programms zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, der Zustand des Programms zum Zeitpunkt J und der Zustand des Programms zum Zeitpunkt J plus 1, die Relation wird gerade durch die Transformation beschrieben. Entschuldigung. Ja, danke. Ja. Und Sie sagen da oben, statt XJ, hier müsste es XI sein. Ja, in der Tat. Ne, falscher. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht richtig verstanden habe. Gut. Und es kann sein, dass da jetzt noch weitere kleine Fehler drin sind oder dass nur irgendwas fehlt. Das ist jetzt nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man diese Formel im Prinzip so hinschreiben kann, aber eben nur im Prinzip. Das ist keine Formel der Arithmetik. Was ist das Problem hier? Genau. Und das ist nichts, was Sie in der Arithmetik hinschreiben können. Das wäre ja auch die Formel irgendwie, die können Sie ja, ich wüsste überhaupt nicht wirklich außer Punkt, 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 wie ich die hinschreiben soll. Also, und was man jetzt macht, das ist eine dieser Tricks, die wir schon mehrmals gesehen haben, dass man einen ganzen Vektor von Zahlen in eine Zahl reinkodiert. Und dann kriegt man es natürlich hingeschrieben, denn dann ist es ja, was man jetzt macht, man kodiert den Vektor der verschiedenen Werte eines einzelnen Registers über die Zeit hinweg. Den kodiert man in eine Zahl oder genauer gesagt, wenn Sie in den Schöning reingucken, nachdem ich nämlich hier vorgehe, der kodiert es in zwei Zahlen rein. Also das hier ist eben problematisch, dieses Ding hier. Das geht nicht. Stattdessen kodiere den Vektor für irgendeines, also für alle Register, den Vektor XR0 bis XRT in zwei Zahlen AR und BR. Und dann haben Sie nur noch eine Quantifikation über die ganzen Rs, das heißt, die sind wieder fix, die Anzahl der Register, und dann sind es statt einer ja, unklaren Anzahl von Variablen sind es gerade zwei Variablen, AR und BR. Und dann zeigt, kann man in Schöning nachlesen mit dem chinesischen Restsatz, wie man jetzt aus diesen beiden Variablen AR und BR jeweils diese Komponenten dann wieder rauszieht, die wir hier oben brauchen, nämlich jeweils diese die Komponenten 0 bis T. Also Details. Und das Entscheidende ist eben, dass Sie eine Formelsprache haben, die reich genug ist, um sowas auszudrücken. Und es zeigt sich, wenn Sie Addition und Multiplikation haben, ist das ausdrückbar. Dann können Sie solche Codierungstricks machen. Und das ist im Prinzip eigentlich schon das ganze Geheimnis dahinter, dass Sie alles, was berechenbar ist, while berechenbar, dass Sie das äquivalent in eine Formel ausdrücken können. Die Formel, der sieht man das nicht mehr an, dass die über Berechnungen redet, sondern die sieht halt irgendwie völlig wüst mit Plus und Mal und irgendwelchen Codierungen von Zahlen aus, ne, und schafft es halt in die Zahlen, die ganzen Zwischenzustände der Berechnung rein zu codieren. Gibt es zu diesen Ideen jetzt hier auf der Folie noch Fragen? Dann würde ich wieder zurückgehen. Also das haben wir jetzt damit uns überlegt, wieso das funktioniert. Jede while-berechenbare Funktion ist arithmetisch repräsentierbar und haben sogar explizit so einen kleinen Compiler geschrieben von while-Programmen in ihre repräsentierenden Formeln. Und der Rest ist jetzt eigentlich relativ, da ist jetzt keine wirklich komplizierten Sachen mehr dabei. Jetzt kommt erstmal, dass W nicht entscheidbar ist. Und der Beweis hier, den machen wir wieder auf eine neue Folie, weil ich vielleicht zwei brauche. Also die Menge der wahren Formel ist nicht entscheidbar und sei U-Teilmenge N irgendeine unentscheidbare, aber semi-entscheidbare Menge. Zum Beispiel die Menge K der Turing-Maschinen, die auf sich selbst angesetzt halten. Das ist semi-entscheidbar, aber nicht entscheidbar. Und wenn man es jetzt genau nimmt, die Menge K, das waren ja so Binärsequenzen. Natürlich kann man die Binärsequenzen auch wieder als natürliche Zahlen betrachten. Also das, sowas macht man immer unter der Hand. Gut. Daraus folgt aber, dass das semi-charakteristische Prädikat oder die semi-charakteristische Funktion x' von u, dass die while berechenbar ist. Das ist ja gerade diese Semi-Entscheidbarkeit. Das heißt ja, diese Funktion, die eben 1 liefert, wenn das Element drin ist in der Menge und sonst nicht definiert ist, die ist eben durch ein while-Programm x diese Funktion, diese Semi-Entscheidungsfunktion ist while berechenbar. Das ist nichts anderes als die Definition. Jetzt wissen wir aber, was while berechenbar ist, ist auch arithmetisch repräsentierbar. Das heißt, diese Funktion hier ist arithmetisch repräsentierbar, wie gerade bewiesen. Und zwar, um dem Ding einen Namen zu geben, durch eine Formel fxy. X ist eben die Eingabe, irgendeine natürliche Zahl, und y ist die Ausgabe, die 0 oder die 1. Genau gesagt, da kommt ja immer nur eine 1 raus. Und daraus folgt jetzt Folgendes, dass nämlich irgendeine, das soll als ein Klein-U sein, ist Element Groß-U, genau dann, wenn diese Funktion eine 1 liefert, auf Klein-U angewandt. Das ist auch wieder per Definition. Die kann ja nur eine 1 liefern oder nicht definiert sein. Und die liefert eben eine 1 genau dann, wenn das Element drin ist. Das ist aber genau dann der Fall, wenn die Formel F, die zu ihr korrespondiert, wenn ich da jetzt einmal die Zahl, nehmen wir das mal wirklich weg hier. U ist ein ganz blöder Buchstabe, weil er groß und klein so ähnlich aussieht. Nehmen wir das mal ein N und hier auch ein N und hier auch ein N. Und dieser Schritt ist gerade die Eigenschaft der Formel F, dass sie eben dieses Semi-Entscheidungsprädikat repräsentiert. Eben wenn, das heißt, wenn ich die Eingabe N und die Ausgabe 1 einsetze, dann ist das wahr, genau dann, wenn eben dieses Prädikat den Wert 1 liefert. Aber was heißt das? Damit habe ich ja eine Reduktion auf die der Frage, ob irgendwas in der Menge U ist, auf die Frage, ob irgendeine Formel in W ist. Das ist ja jetzt eine Abbildung, die mir eindeutig einer Zahl N eben eine Formel liefert, und die Frage, ob die Zahl N in der Menge U ist, ist äquivalent mit der Frage, ob die Formel wahr ist. Entschuldigung, da hätte natürlich ein Element W gefehlt. So, jetzt macht es vielleicht mehr Sinn. Ja, das heißt, das, was da in eckigen Klammern steht, ist eben nichts anderes als die Aussage, dass U reduzierbar ist auf W. Aber U ist unentscheidbar. Wenn wir U auf W reduzieren können, dann kann W nicht entscheidbar sein, sonst könnten wir auch U entscheiden. Das heißt, daraus folgt dann sofort, dass W unentscheidbar ist. Quod erat demonstrandum. W nicht entscheidbar, wie eben bewiesen. Jetzt wird es aber noch unangenehmer. W ist auch nicht semi-entscheidbar. Wieso das? Das folgt nämlich relativ fix jetzt. Ja. Ich fange mal an, dann können Sie nochmal überdenken. Also ich schreibe es mal nicht da drunter, weil ich nicht so viel Platz habe. Wäre W semi-entscheidbar, dann würde ich behaupten, dann wäre W auch entscheidbar. Wie? Wie können Sie dann W entscheiden? Wie? Genau. Also wäre W semi-entscheidbar, dann wäre W auch entscheidbar, Doppelpunkt, wie, indem ich nämlich, wenn ich also eine Formel habe und wissen will, ist die in W oder nicht, dann, oder nicht führe, das ist schlecht, Augenblick. Ich mache zwei Dinge parallel, wie jetzt gerade hier vorgeschlagen wurde, und zwar berechne die semi-charakteristische Funktion von F und die semi-charakteristische Funktion von nicht f parallel. Und wir wissen, entweder ist f oder nicht f wahr. Das heißt, eine von den beiden Funktionen wird terminieren, wird mir eine 1 zurückgeben. Und damit hätte ich auch eine Entscheidung. Würde ich ja sehen, welche von beiden terminiert. Und dann wüsste ich, entweder war die Formel in W oder sie war eben nicht in W, wenn das nicht f terminiert hat, hiervon. Und das war's auch schon. Und das ist oft so ein Trick, mit dem man so Entscheidbarkeit aus Semi-Entscheidbarkeit in der Welt der Formeln ableiten kann, indem man sowohl die Formel auf irgendwas untersucht, als auch die Negation auf irgendwas untersucht und weiß dann, das eine von beiden muss halt ein Ergebnis liefern. Und warum? Das ist natürlich die kleine Eigenschaft, die wir vorher schon hatten, dieses Fakt, dass eben f Element W ist oder nicht f Element W ist. Das heißt, daher weiß ich, eine von diesen beiden Funktionen, chi Strich von W oder chi Strich, also angewandt auf f oder angewandt auf nicht f, eine von den beiden Anwendungen muss terminieren. Ja, und das ist im Prinzip auch schon fast schon das Hauptresultat. Jetzt fragen Sie sich, was hat die Nicht-Semi-Entscheidbarkeit von W mit einem Beweissystem für arithmetische Aussagen zu tun? Und da müssen wir überhaupt erst sagen, wie sehen wir denn ein Beweissystem? Und dann stellt man, kann ein Beweissystem, eine Sicht auf Beweissysteme, die jetzt direkt die Verbindung herstellt, ist, dass ein Beweissystem eine Maschine ist, die nacheinander die wahren Formeln ausspuckt. Oder die beweisbaren Formeln, sagen wir es mal so. Und wenn diese W nicht semi-entscheidbar ist, kann diese Maschine nie alle wahren Formeln ausspucken. Sie muss also irgendwie nur eine Teilmenge ausspucken. Oder sie spuckt irgendwelche aus, die gar nicht wahr sind. Das wäre natürlich auch schlecht, das wollen wir auch nicht. Wir wollen natürlich nur solche Beweissysteme, die korrekt sind, die also nur Formeln ausspucken, die wahr sind. Und das, was ich jetzt eben so ganz Lachs da erklärt habe, das wollen wir jetzt etwas präzisieren. Was wollen wir also, was meinen wir mit einem Beweissystem? Die einzige Anforderung, die wir daran stellen, ist, dass es entscheidbar sein muss, ob ein gegebener Text ein Beweis einer gegebenen Formel ist. Also das ist so das Allermindeste. Wenn jemand behauptet, er hat ein Beweissystem für irgendeine logische Sprache, dann sollte das Beweissystem eben wirklich dazu dienen können, dass wenn ich hier einen Beweis habe oder etwas, von dem ich behaupte, dass er ein Beweis für eine Formel ist, dann sollte sich feststellen lassen, eindeutig, ist es wirklich ein Beweis für die Formel oder nicht. Ansonsten ist das Beweissystem nicht so sonderlich viel gut. Und wir kodieren jetzt wieder Beweise als Formeln in der üblichen Art. Das ist für einen Informatiker nicht sonderlich verblüffend. Alles sind im Endeffekt Bitsequenzen. Und dass man natürlich dann einmal die Bitsequenz als eine natürliche Zahl lesen kann und das andere Mal kann man sie als eine ASCII-Sequenz von irgendwelchen Zeichen lesen, braucht man heutzutage nicht mehr lange zu erläutern. Und jetzt mit dieser Kodierung von Beweisen als Zahlen nenne ich ein Beweissystem für die Arithmetik ein entscheidbares Prädikat. Das ist eben das, was ich hier oben gefordert habe. Das nenne ich BEF, wie beweisbar. Und das nimmt im ersten Argument einen Beweis, den habe ich als natürliche Zahl kodiert. Und im zweiten nimmt es einen Satz. Da hätte ich auch das S schreiben können. Ich hatte vorhin mal eingeführt, dass S für die Sätze steht. Nimmt also einen behaupteten Beweis und einen Satz und sagt eben, ja, entweder ja, entweder gibt es 0 zurück, das heißt nein, dies ist kein Beweis für den Satz, oder es gibt eine 1 zurück, sprich ja, dies ist ein Beweis für den Satz. Das ist eben genau dies. B von BF ist, B ist Beweis für Formel F. Genau gesagt, Satz F. Und jetzt nennen wir Beweissystem korrekt, wenn eben, falls das Beweissystem behauptet, dass der Beweis B eine Formel F beweist, dann soll doch bitte die Formel F auch wahr sein. Ich möchte nur wahre Sätze bewiesen haben. Ansonsten ist das Beweissystem sehr irreführend. Und umgedreht, wenn es eine Formel gibt, wenn eine Formel wahr ist, dann sollte es auch einen zugehörigen Beweis geben, sodass das Beweissystem sagt, ja, das ist ein Beweis für die Formel. Und es wird sich eben herausstellen, wir werden nicht beides haben können, ein Beweissystem, was nur korrekte, aber alle, dieses nur wahre Formeln, aber auch alle wahren Formeln herliefert. Also ein Beweissystem, was korrekt unvollständig ist, das gibt es eben gerade nicht. Und ja, da sind wir auch schon fast am Ende der Stunde angelangt. Es gibt eben kein korrektes und vollständiges Beweissystem für die Arithmetik. Und der Beweis ist sehr kurz. Wenn Sie ein korrektes und vollständiges Beweissystem hätten, dann könnten Sie mit dem auch eine Aufzählung aller wahren Formeln programmieren. Das würde nämlich einfach wie folgt aussehen. Das ist ja gerade das Semi-Entscheidungsprädikat. Das können Sie als eine Aufzählung verstehen. Ich starte mit dem Beweis 0 und solange der Beweis B, den ich da habe, solange der noch nicht ein Beweis ist für meine Formel F, solange erhöhe ich den. Und wenn ich irgendwann aus der Schleife raustrete, dann heißt das, dann muss ich einen Beweis gefunden haben für meine Formel F und dann drucke ich die 1 aus. Und dann ist das genau eine Semi-Entscheidungsfunktion, das implementiert eine Semi-Entscheidungsfunktion, weil entweder gibt es für diese Formel F, die ich hier eingebe, das ist ja meine Eingabe, entweder gibt es für die einen Beweis, dann wird der auch irgendwann gefunden, weil ich ja die Beweise einfach nach und nach durchgehe. Oder es gibt keinen Beweis, dann bleibe ich halt ewig in der Schleife stecken und die Funktion ist undefiniert. Das ist also gerade hier benutze ich natürlich die Korrektheit und die Vollständigkeit des Beweissystems. Denn wenn das Beweissystem nicht korrekt wäre, dann könnte es sein, dass es irgendwann mal sagt, ja, das B ist ein Beweis, obwohl da gar kein Beweis ist, also obwohl die Formel gar nicht wahr ist. Oder umgedreht, wenn das Beweissystem unvollständig wäre, dann könnte es sein, dass dieses Programm nie terminiert, obwohl es einen Beweis gibt, weil eben das Beweissystem unvollständig ist. Das heißt, das habe ich jetzt hier unter der Hand beides mit benutzt, dass es korrekt und vollständig ist. Ja, und das war's auch schon. Ja. Nein, das war unsere Grundvoraussetzung. Gehen wir auf die vorherige Folie. Also es muss entscheidbar sein, das heißt, entscheidbar impliziert natürlich, dass es eine berechenbare Funktion ist. Und das heißt, hier eben entscheidbares Prädikat ist eben nichts anderes als eine berechenbare Funktion, die tatsächlich eine berechenbare totale Funktion, die auf 0, 1 abbildet. Noch Fragen? Ich möchte noch ein paar abrundende Dinge sagen. Also bildlich gesprochen ist das natürlich jetzt so, dass wir hier die Menge aller Sätze haben und dann haben wir die zweigeteilt in die wahren Sätze und eben die falschen Sätze, das Komplement der Wahren, und dann ist es eben so, dass wenn Sie mit Hilfe eines Beweissystems in diesem Sinne, dass es tatsächlich eine berechenbare Funktion sein muss, total, die immer zu jedem Beweis und jeder Formel sagt, ist es ein Beweis oder ist es keine, dann kriegen Sie eben die beweisbaren Formeln, sind dann immer eine echte Teilmenge. Es sei, also ja, das ist es so, und jetzt heißt es hier, es gibt kein korrektes und vollständiges Beweissystem. In der Praxis wird man sich natürlich immer für die Korrektheit entscheiden und die Vollständigkeit dann eben aufgeben. Sie können sich natürlich sehr leicht für die Vollständigkeit entscheiden und die Korrektheit aufgeben, indem Sie sagen, alles ist wahr. Das ist sicher vollständig, aber es ist leider nicht korrekt. Und das hilft natürlich auch niemandem. Und das ist halt die Situation, in der die Mathematik im Prinzip weiterhin sich gut eingerichtet hat nach dem Motto, ja, es kann zwar sein, dass ich mit meinem Standardbeweissystem nicht alles beweisen kann, aber wahrscheinlich kann ich alles Interessante beweisen. Wobei natürlich auch dass immer nur das interessant ist, was man auch beweisen kann. Also es ist bleibt philosophisch so ein bisschen unklar, was wirklich der Impact jetzt dieses Satzes ist, aber es war mit einer der großen Erschütterungen in der Logik und Philosophie des 20. Jahrhunderts, diese Sätze von Gödel. Gödel selbst hat es anders bewiesen, als wir das jetzt gemacht haben. Er hat das gemacht über selbstreferenzielle Sätze, also er hat da gar keine Semantik gehabt. Wir haben jetzt so eine Semantik von wahren Formeln, das hat er gar nicht gebraucht, sondern er hat das alleine auf der syntaktischen Ebene gemacht und hat dann gezeigt, dass man durch Arithmetisierung Formeln schreiben kann, die über sich selbst reden. Die Formeln reden natürlich wieder nur über Zahlen, aber in dem Moment, wo man die Formeln als Zahlen kodieren kann, reden Formeln auch über Formeln. Und dann kann man sowas schreiben wie die Formel, die sagt, ich bin nicht beweisbar. Und dann kriegt man da ziemlich schnell die Unvollständigkeit des Systems. Das heißt, das nur als Hinweis, der Beweis, den ich Ihnen gezeigt habe, ist ein eher Non-Standard-Beweis. Meistens läuft das über diese selbstreferenziellen Sätze, weil man dann eben nicht auf die Semantik eingehen muss. Und das ist aus philosophischer Sicht einfach befriedigender, dass Sie diese Unvollständigkeit aus einem viel kleineren Kern rausbekommen. Und dann, das ist das, was nächstes Mal kommt. Die Frage ist jetzt, was hat das Ganze mit den natürlichen Zahlen zu tun? Was wäre, wenn ich zum Beispiel die reellen Zahlen benutzen würde, statt den natürlichen Zahlen? Und da gibt es dieses faszinierende Resultat. Ich nenne es mal als Theorem statt Satz, sonst kommen wir mit dem Begriff Satz durcheinander. Menge der über R statt N Warensätze ist entscheidbar. Das ist ein Resultat von Tarski, etwa 1948, also er hat es damals erst veröffentlicht, aber er hatte dieses Resultat schon vorher. Und das ist natürlich auf den ersten Blick ziemlich verblüffend. Die meisten Leute empfinden die natürlichen Zahlen als was Einfacheres und die reellen Zahlen als was Komplizierteres. Jetzt, wenn ich aber die hier in der Arithmetik eben nicht ganze Zahlen, sondern reelle Zahlen benutze, dann wird das Ganze plötzlich entscheidbar. Und das liegt im Prinzip daran, dass die reellen Zahlen und die Grundrechenarten auf den reellen Zahlen, das sind halt stetige Funktionen, wohingegen die ganzen Zahlen, die springen. Und das ist genau dieses Sprungverhalten, in das kann man dann wiederum Berechnungen einkodieren, das können Sie in den reellen Zahlen nicht machen. Daher kriegen Sie dieses Entscheidbarkeitsresultat. Das ist nicht einfach, das Resultat, und zwar weder intellektuell einfach, man kann das immer noch im Grundstudium Mathematik, kann man sowas vermitteln, aber es ist auch komplexitätsmäßig nicht einfach. Oft sind Dinge ja, heißt es dann exponentiell, in der Praxis ist es gar nicht so schlimm. In der Praxis ist das sehr schlimm, dieses Verfahren, das ist ist es doppelt oder dreifach exponentiell? Ist dreifach exponentiell, doppelt exponentiell, Entschuldigung, das ist doppelt exponentiell, was erstmal gar nicht so dramatisch klingt, von exponentiell nach doppelt exponentiell, vielleicht gar nicht so schlimm, aber in der Praxis ist es eben so, dass es wirklich schon, und zwar doppelt exponentiell in der Anzahl der Variablen, und dass sie oft mit, wenn sie 5 Variablen haben, dass dann schon die gängigen Implementierungen explodieren und nicht mehr in endlicher Zeit zurückkommen. Und es gibt auch gar nicht so viele Implementierungen, weil es dann doch ziemlich fieselig ist, das richtig zu implementieren. Die wahrscheinlich verlässlichste im Moment ist in dem Mathematikersystem. Das hat eine Implementierung dafür. Aber verlässlich natürlich auch nur, also das ist relativ effizient, aber so 100% verlässlich sind die Dinge in Mathematiker auch nicht. Da kommen manchmal falsche Ergebnisse raus. Insofern muss man das auch wieder mit Vorsicht genießen. Das ist also ein positives Resultat, das wäre aber viel zu, das könnte ich hier jetzt nicht repräsentieren in der Doppelstunde, also ich könnte es nicht, es gibt Leute, die können sowas, und dann hat man danach immer noch das Gefühl, man hat was verstanden. Jetzt kann man aber auch in die andere Richtung gehen, statt den Zahlenbereich zu ändern, könnte man auch den Satz an Grundoperationen modifizieren. Wir hatten hier Addition und Multiplikation, und die haben eben ausgereicht, um diese Kodierungen machen zu können von sehr vielen Zahlen in eine einzige Zahl oder in ein paar von Zahlen. Was passiert, wenn ich die Multiplikation wegnehme? Dann geht es nicht mehr. Und dann wird die Sache plötzlich entscheidbar. Und das ist das, was wir nächstes Mal uns angucken wollen. Das ist eben die Entscheidbarkeit der Pressburger Arithmetik. Und Pressburger Arithmetik ist im Prinzip genau die Arithmetik, die wir hier hatten, ohne die Multiplikation. Und die heißt eben Pressburger nach dem Herrn Pressburger, der sich jetzt als erstes diese Teilklasse der Arithmetik angeschaut hat. Und die kann man dann verblüffenderweise sogar mit etwas sehr Simplem entscheiden, mit endlichen Automaten. Und das ist das, was ich Ihnen dann das nächste Mal vorführen will. Das heißt, das ist auch wieder so ein kleiner Compiler, der dann Formeln in Automaten übersetzt. Und dann muss man nur noch irgendeine Entscheidungsprozedur über Automaten ablaufen lassen, und dann weiß man, ob die Formel wahr oder falsch war. Gut, das war's von meiner Seite. Dann sind Sie hiermit auch wieder etwas verfrüht in den Nachmittag entlassen.